Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Halb10.fm. Ein neuer Podcast für eine neue Politik. Ines hat jetzt eine Folge zum Thema Klasse aufgenommen und ich begrüße das sehr, weil jedes Mal, wenn ich sage Arbeiterklasse bei der SPD, da zuckt jemand. Und wir müssen auch über Klasse reden können, ne? Solange haben manche, ja, aber da gibt es die Arbeiter und die Angestellte und die werden jetzt ganz unterschiedliche, zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Andere, wir können auch davon reden, Arbeiterklasse als so kultureller Bezug. Es gibt sicherlich eine sehr konkrete Benachteiligung für Leute aus Arbeiterklasse-Verhältnissen. Es wird immer so abschätzig getan, ach, das ist proletarisch. Also Prolet als Beleidigungsbegriff in Deutschland hat mich immer schockiert, weil also Großbritannien hat natürlich ein furchtbares Klassensystem, aber man tut immer so, als ob es nicht da wäre und wir haben immer noch die Legende des Underdogs und eigentlich Salz der Erde, die Arbeiterklasse ist, eigentlich sehr positiv besetzt, auf eine Art, wo man hier merkt, dass es wirklich sehr negativ ist. Aber vor allem, es geht um die Kategorie Arbeit. Lebst du von der Arbeit oder lebst du von deinen Kapitaleinkünften? Und ich rede nicht von deiner Rente, die du angesammelt hast. Ich rede von Aktien zum Beispiel. Deine Eigentümerschaft von Konzernen, die andere Menschen beschäftigen. Und das ist für eine Klasse, wie wir völlig vergessen haben. Also ich begrüße sehr, dass Ines jetzt den Begriff Klasse wieder in den Mund nimmt und auf die Fahne hisst. Und ich darf das jetzt sagen, weil ich, wie wir alle bei Hub sehen, wir machen das unentgeltlich, aber ich bin der Einzige, der sozusagen nicht bei Jacobin dabei ist, weil Ines ist Redakteurin bei Jacobin, also Jakobin, ne, mit J, wie die Revolution in Frankreich damals. Und das macht Ines auch mit unserem Kollegen Ole, der auch sehr viel bei diesem Podcast alles im Hintergrund organisiert. Danke euch beide. Und die arbeiten sich den Arsch ab da. Und vor allem haben sie jetzt alles reingegeben, um dieses Buch rauszubringen, ABC des Kapitalismus. Und die haben auch ihre Zeitschrift, Jacobin, haben sie jetzt gerade umgenannt, weil es hieß früher ADA. ADA, ADA Mark. Aber dann irgendwie hat Handelsblatt auch ein Lifestyle Supplement, was auch ADA heißt. Und irgendwie, ja, jetzt haben sie beschlossen, das auf Jacobin umzubenennen, weil das ist auch der Name von Jacobin aus den Vereinigten Staaten, diese sozialistische Zeitschrift, die jetzt Ableger überall bekommt, in Großbritannien zum Beispiel Tribune, was sehr so zu begrüßen ist. Also bitte geht mal drauf, weil Jacobin bzw. jacobin.de, das ist wirklich toll und da kannst du vieles von Ines lesen und bewundern, auch von anderen, die sich wirklich auskennen und nicht nur wie ich, der so vor mich her labere. Aber weiterhin, also wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte, ihr könnt auf halb10.fm/ Spenden gehen, da sind wir immer dankbar. Wir sind noch massiv im Minus, aber es schmilzt sich langsam. Vielen, vielen Dank an alle, die uns bisher unterstützt haben. Wir haben viele tolle Folgen, die kommen. Gebt das allen euren Freunden weiter und wo ihr gerade dabei seid, bitte auch jacobin.de, weil Ines und Ola und Loren und alle da, die da arbeiten, die haben es echt verdient. Es ist echt gut da. So, das war's und hier ist Ines zum Thema, Vorsicht SPD, Klasse.
Hallo und herzlich willkommen. Heute leider mal ohne Steve, meinem Co-Moderator. Ich hatte mir schon länger überlegt, mal so eine Serie anzufangen zu, was ist Klasse und wer gehört eigentlich dazu? Weil ich oft auf Podien eingeladen werde zu neuer Klassenpolitik oder zu marxistischem Feminismus und immer wieder ist die Frage, was ist denn die Klasse und ja, gehören Menschen, die jetzt nicht arbeiten, gehören sie auch dazu und wieso gibt es jetzt wieder mehr Streiks und so weiter. Also die Klasse, so habe ich das in einem Vorwort geschrieben von so kleinen Büchlein, die wir auch rausgebracht haben. Die Klasse ist wieder zurück. So habe ich das genannt. Und diese Büchlein sind insofern auch ein bisschen der Aufhänger jetzt für diese Serie, weil als wir die übersetzt haben, also es geht um die Bücher, die wir herausgegeben haben von Vivek Chibba, das ABC des Kapitalismus. A, Kapitalismus verstehen, B, Kapitalismus und Staat, C, Kapitalismus und Klassenkampf. Ich verlinke euch den Online-Shop von Jacobin, wo ihr das erhalten könnt, sehr günstig. Wir haben uns überlegt, diese Broschüren zu übersetzen, weil sie eben wirklich so eine sehr, sehr gute Einstiegslektüre sind. Also ich will jetzt nicht allzu lang dafür Werbung machen, weil es ja meine eigenen Bücher sozusagen sind. Deswegen ist das ein bisschen schäbig vielleicht, dafür jetzt Werbung zu machen. Aber der Impuls, diese zu übersetzen, war eben wirklich, dass es natürlich unglaublich viel schon Einstiegsliteratur gibt zu Kapitalismus und zu Klasse. Also wenn man dazu was lesen und forschen will, gibt es dazu Bibliotheken voll. Aber nicht in dieser Form so lesbar, so handlich, so hübsch, dass man, wenn man noch ganz jung ist und sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, oder auch wenn man älter ist und sich noch nicht damit beschäftigt hat, dann muss man ja vielleicht nicht gleich den dicksten Wälzer lesen und das Gefühl haben, wenn ich jetzt nicht schon alles gelesen habe und ich Marx Kapital gelesen habe, dann bin ich nicht würdig, irgendwie über Kapitalismus zu sprechen oder so. Und ich glaube, dass solche kleinen Bücher sehr helfen, oder mir hätte das zumindest geholfen, wenn ich das noch am Anfang meines Studiums gelesen hätte, mir sehr viel Klarheit zu verschaffen über so ein paar Grundbegriffe oder so ein paar Grundgedanken. Und der Vivek Chibba ist, kann man vielleicht sagen, eher so ein analytischer Marxist, der eben sehr, sehr genau aufschreibt, wie es dazu kommt, dass es zwei Klassen gibt in der Gesellschaft und dass das eben keine altbackene Sache ist aus dem 19. Jahrhundert, im Industriekapitalismus oder so, sondern dass es auch heute noch die Einteilung gibt in politische und ökonomische Eliten, die man Kapitalisten nennen kann, die Produktionsmittel, also all die Dinge, mit denen wir etwas produzieren, besitzen, und die anderen, die Produktionsmittel eben nicht besitzen, die man jetzt früher Proletarier genannt hat oder Arbeiter, heute sagt man dann ein bisschen verstellend dazu vielleicht Prekariat, das sind ja prekäre Jobs, aber von der Sache her hat sich eigentlich nichts verändert, also von dieser grundlegenden Gegenüberstellung von Kapitalisten und Arbeitern, auch wenn wir das heute vielleicht nicht mehr so nennen würden, weil die Begriffe klingen so altbacken. Aber die grundsätzliche Gegenüberstellung von den Leuten, die eben die Produktionsmittel besitzen und die, die sie nicht besitzen, die gibt es nach wie vor. Und Vivek Chibba geht dann ganz genau nach, wie es dazu kommt und auch, wie es dazu kommt, dass die Kapitalistinnen immer wieder ihre Macht erhalten können. Warum es gute Gründe gibt, für die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht ständig zu revoltieren, das könnte man ja denken. Nehmt doch einfach die Macht der Produktionsmittel an euch. Ja, das klingt sehr einfach, und seit Beginn der Arbeiterinnenbewegung macht man sich genau ja diesen Gedanken, wie könnte es denn funktionieren? Und Vivek Chibba geht das eben ganz genau nach in diesen drei kleinen Büchern. Und ich habe mir überlegt, eben so ein paar dieser Grundgedanken auch nachzuvollziehen und eben dann so eine Serie daraus zu machen, weil sich, glaube ich, viel aus diesen Grundgedanken ergibt, was ich auch viel mit anderen bespreche, nämlich was ist der Unterschied zwischen Klasse und Klassismus zum Beispiel, das könnte ich mir vorstellen, wäre eine gute Folge, oder was ist der Zusammenhang zwischen Klasse und Bildung und wie drückt sich das aus in einem bestimmten Habitus und so weiter. Ich glaube, man kann bei diesem Begriff von Klasse noch ganz, ganz viele Dimensionen machen, und da können sich ganz viele Folgen anschließen. Aber erstmal grundsätzlich wollte ich eben sagen, warum es überhaupt jetzt wieder so etwas wie das Comeback der Klassenpolitik gibt. Also wieso sprechen wir überhaupt darüber? Wie kommen wir überhaupt auf den Gedanken, solche Bücher rauszugeben? Eigentlich spricht ja niemand mehr gern von Sozialismus oder von der DDR oder sowas und schon gar nicht von Marx. Aber es gibt tatsächlich so ein Comeback, und ich glaube, dass das vor allen Dingen daran liegt, dass viele nach 30, 40 Jahren Neoliberalismus oder neoliberaler Regulierung, das ist ja eher ein politisches System, das die Wirtschaft reguliert und beziehungsweise nicht reguliert, sondern im Gegensatz ganz viele soziale Sicherheiten, die es in den 60ern und 70ern noch gegeben hat, während man also von so einem Sozialstaat und einem Klassenkompromiss sprechen kann, wo es starke Gewerkschaften gab, aber auch sozialdemokratische oder sozialistische Parteien, die zusammen mit den Arbeiterinnen und Arbeitern auch wirklich Rechte durchgesetzt haben. Diese sind immer mehr gelockert worden im Zuge der 80er und 90er. Und ich glaube, jetzt nach 40 Jahren dieser deregulierten Politikweise oder dieser deregulierten Ökonomie, dass mittlerweile auch wirklich niemand mehr Bock darauf hat und dass alle sehen, dass es eigentlich große Produktivzuwächse gibt, aber die Löhne halt nicht gleichförmig steigen, sondern im Gegenteil, dass wir in den reichsten Ländern der Erde plötzlich Armut haben und sogar wachsende Armut haben. Und das ist etwas, was vielen ja nicht nur auffällt, weil sie die Zahlen kennen, sondern was viele auch so spüren. Und deswegen alles, was gelockert wurde an Arbeitsrechten auch, also wenn man von Mitbestimmung in den Betrieben spricht oder von Arbeitszeiten, die gelockert wurden oder weniger Weihnachtsgeld. Also es gibt ja ganz, ganz viele kleine Möglichkeiten, um Menschen, die arbeiten gehen müssen, das Leben so schwer wie möglich zu machen. Also weniger Urlaubstage oder dass man von zu Hause aus auch noch E-Mails beantworten muss, und so weiter und so fort. Natürlich ganz prekäre Jobs wie Zeitarbeit oder so. Also alle möglichen auch Sanktionsmittel. Wir hatten gerade das Urteil des Verfassungsgerichts in Karlsruhe, das gesagt hat, dass die Sanktionen, die Hartz-IV-Sanktionen eigentlich nicht mit der Menschenwürde vereinbar sind, zumindest nicht die kompletten Sanktionen. Dass man nicht komplett das Geld streichen kann. Alle auch diese Drangsalierungsmaßnahmen sind ja auch Teil dieses Systems, um letztlich allen, die arbeiten gehen müssen, zu sagen, ihr müsst euch hier aufopfern, ihr müsst jeden Tag hier hingehen, es gibt kein Mitspracherecht. Und solange man halt in diesem Hamsterrad ist, von jedem Tag arbeiten müssen, das kennt, glaube ich, auch jeder, ist man gar nicht mehr in der Lage, überhaupt darüber nachzudenken und zu reflektieren, was einem eigentlich gerade passiert und ob das ganz normal ist, dass alle die ganze Zeit arbeiten gehen müssen und dass es zum Teil ja sogar für einige, die Jobs haben, trotzdem nicht zum Leben reicht. Und obwohl wir das alle wissen und auch fast alle, also die große Mehrheit der Bevölkerung auch genau dieses Leben hat, hinterfragen wir das eigentlich nicht grundsätzlich, weil wir natürlich, und ich meine viele Zeitungen oder Fernsehsendungen oder Werbung von Unternehmen oder Politiker sagen das ja auch ständig, dass das irgendwie so naturgegeben wäre, dass es so sein muss. Und das immer wieder zu hinterfragen und zu verstehen, wie funktioniert es eigentlich und wie kann es eigentlich sein, dass einige wenige von diesem System profitieren und ganz, ganz viele aber immer in dieser Abhängigkeit bleiben und nicht da rauskommen. Das ist eben eine sehr grundsätzliche Frage, die sich nicht verändert hat. Auch wenn sich natürlich die Jobs verändert haben und auch wenn sich die Produktionsmittel, kann man sagen, verändert haben. Also selbst wenn man jetzt nicht mehr so viele Menschen in der Fabrik arbeiten, wie jetzt noch im letzten Jahrhundert, dann kann man ja immer noch sagen, dass der Zwang, arbeiten zu gehen, der gleiche geblieben ist. Und dass selbst diejenigen, die meinetwegen in einem wunderschönen Google-Haus arbeiten, wo es noch ein Schwimmbad gibt, wo man sagen kann, oh Mensch, die haben sich ja richtig Mühe gegeben bei Google, da kann man ja sogar ins Fitnessstudio gehen nach der Arbeit, das ist ja alles in einem Gebäude, was letztlich dazu dient, die eigenen Leute, die eigenen Mitarbeiter wieder fit zu machen, um im Job richtig gut zu sein. Das wirkt natürlich alles so, als wäre das irgendwie Gutmenschentum, als wäre das einfach so richtig nett. Und deswegen hinterfragen wir das ja auch nicht jeden Tag und sagen, hey, ich verdiene hier doch gerade ganz gut. Klar weiß ich, dass ich total ausgenommen werde, aber gleichzeitig kriege ich ja dieses oder jenes von meinem Chef. Also es gibt auch immer wieder Zugeständnisse von Unternehmen und ich glaube, dass das in letzter Zeit oder in den letzten Jahren auch immer mehr zugenommen hat. Und auch Teil dieser neoliberalen Ideologie natürlich auch ist, dass man selbst immer mehr zu seinem eigenen Chef wird und durch diesen Prozess einfach überhaupt gar nicht mehr hinterfragt, wer profitiert eigentlich ansonsten von diesem System, weil man immer dazu gedrängt wird, selbst kreativ zu sein, sich selbst zu verwirklichen und sozusagen sich selbst als Projekt zu sehen und Kapital daraus zu schlagen, dass wir ganz oft nicht mehr verstehen, dass dieses grundsätzliche Verhältnis von diejenigen, die immer noch unsere Arbeit abschöpfen und wir geben die Arbeit, dass das System immer noch bestehen bleibt, was gerade im deutschen Diskurs, glaube ich, so ganz schwierig ist und was man an den Begriffen Arbeitgeber, Arbeitnehmer ja besonders gut sieht, ist, dass irrigerweise genau diejenigen, die die Arbeit geben, also wir, Arbeitnehmer heißen, als würden sie Arbeit geschenkt bekommen. Und diejenigen, die unsere Arbeitskraft abschöpfen, Arbeitgeber heißen, obwohl sie ja eigentlich diese Arbeitskraft nehmen oder für sich verbrauchen. Und das ist einer dieser Twists, wo man allein schon in unserer Sprache, in unserem alltäglichen Umgang merkt, dass wir gar nicht richtig jeden Tag verstehen, was da überhaupt abläuft, weil wir uns ja selbst als Arbeitnehmer sehen, die glücklicherweise, dankenswerterweise von ihren Chefs oder Chefinnen da einen Job bekommen und wenn wir Glück haben, rechtzeitig Geld bekommen. Und wenn wir Glück haben und besonders gut angepasst sind, dann kriegen wir vielleicht auch irgendwie noch irgendeinen Bonus oder so. Aber es gibt tausend Gründe für uns, also sich anzupassen und nicht zu rebellieren. Denn wenn wir nämlich rebellieren würden, dann drohen uns Arbeitslosigkeit. Und das heißt ja dann nicht nur, dass man finanziell viel weniger hat, sondern dass man ja auch ausgestoßen wird aus der Gesellschaft in dem Sinne, dass, und das erleben wir ja auch in allen politischen Diskursen, wie über Arbeitslosigkeit gesprochen wird, dass das einfach viel damit zu tun hat, ob man am gesellschaftlichen Leben überhaupt noch teilnehmen kann. Nicht nur wegen des Geldes, aber natürlich auch aber auch in allen sozialen Verhältnissen oder kulturellen Verhältnissen. Man kann nicht mehr einfach so ins Kino gehen, entsprechend kann man nicht mehr über den Film mitreden, man hat kein Geld mit seinen Freunden irgendwo hinzugehen und man lebt also tatsächlich wirklich prekär. Und das heißt, niemand möchte in diese Arbeitslosigkeit rutschen. Und das bedeutet, dass man natürlich immer wieder Druck hat, auch schlechte Arbeitsbedingungen anzunehmen. Selbst wenn man weiß, und das wissen wahrscheinlich Fudura-Fahrer genauso wie Kindergärtnerinnen, selbst wenn man weiß, dass ihre Arbeit so anstrengend ist, dass sie eigentlich viel mehr verdienen würden. Aber natürlich, wenn man rebelliert als Einzelne, dann kann es einfach sein, dass man seinen Job verliert. Und Vivek Chipper sagt auch in dem Buch, dass das eben deshalb sehr rational ist, dass wir uns eben gar nicht dagegen aufbäumen. Und dass die einzige Möglichkeit, und ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt wieder verstärkt sehen, ist, dass es kollektiven Widerstand gibt. Das heißt, dass man sich eben entweder in der Gewerkschaft oder auch so als Gruppe zusammentut und gemeinsam etwas erkämpft. Denn wenn alle im Betrieb, wenn alle in einem Unternehmen, wenn alle einem bestimmten Sektor zusammen agieren und im größten Fall oder im besten Fall eigentlich sogar streiken, das heißt die Arbeit niederlegen und damit die Kosten für die Kapitalistinnen und Kapitalisten besonders hochtreiben, dann zieht man dem Ganzen eigentlich den Stachel. Weil genau das ja ist, was die ganze Zeit betrieben werden muss. Alles wird gemacht, um Profit zu machen. Alles läuft letztlich darauf hinaus. Und wenn man das unterbricht, wenn man diesen Fluss unterbricht durch Arbeitsniederlegung, wenn man also die Produktion stoppt und selbst wenn man Produktion stoppen, hört es jetzt wirklich wieder auch so an, als würde man die ganze Zeit am Fließband stehen. Aber ich meine auch, wenn man, und das ist dann ein krasseres Beispiel, wenn man im Krankenhaus plötzlich nicht mehr das macht, was man machen soll, dann ist diese Produktion gestoppt und dann können diejenigen, denen das gehört, können die natürlich nichts mehr machen tatsächlich. Außer sie haben die Möglichkeit, komplett neue Leute einzustellen. Das ist zum Beispiel bei vielen Amazon-Häusern so, bei diesen Warenverpackungs-Großhäusern. Weil natürlich diese Arbeit so ist, dass man immer wieder, wenn jetzt 100 Leute sagen, ey, das machen wir nicht mehr, findet man in schnellster Zeit wieder neue Leute, die das machen. Das ist diese Reservearmee, wie Marx sie nannte. Diese Reservearmee aus Leuten, die arbeitslos sind, die immer wieder nachkommen würden, die dann diesen Platz einnehmen könnten. Das geht bei einigen spezialisierten Berufen nicht, aber halt bei vielen. Tätigkeiten, wo man keine lange Ausbildung braucht, geht das natürlich. Und insofern sind besonders diese Jobs halt prekär. Denn selbst wenn eben in so einem ganzen riesigen Amazon-Warenlager sich 80% der Leute entscheiden zu streiken, gäbe es immer noch die Möglichkeit für Amazon einfach zu sagen, okay, dann geht halt und stellt einfach in den nächsten 2 Wochen jemand Neues ein, dann gibt es zwar Verluste, aber die Verluste wären nicht so groß wie die, wenn man die Leute einfach vernünftig bezahlen würde oder ihnen bessere Arbeitsbedingungen geben würde. Weil eigentlich das größte Ziel ist eben, die Einzelnen auszupressen in dem Sinne, dass man ihnen weniger Lohn zahlt, dass man sie schneller arbeiten lässt, dass sie mehr in ihrer Arbeitszeit machen müssen oder dass sie länger arbeiten. Hauptsache, es geht eben immer darum, einfach das Allermeiste an Arbeitskraft aus den Einzelnen herauszupressen. Und dieses Kollektive ist wirklich etwas, was wir auch so ein bisschen natürlich verlernt haben in dieser Ideologie von individuellem Erfolg und jeder ist sich selbst der Nächste. Das kennen viele im Volksmund, aber jetzt auch nochmal mehr eben dieses, man ist sein eigener Unternehmer und so weiter. Gerade diese Vereinzelung ja auch der letzten Jahrzehnte hat zusätzlich dazu geführt, dass solche gemeinsamen Kämpfe überhaupt nicht mehr in Betracht gezogen werden. Und auch das bricht, glaube ich, gerade auf. Also der ganze Konsens darüber bricht auf. Und viele erleben auch, dass es selbst hier in Deutschland, wo man noch sagen kann, der Sozialstaat ist noch relativ gut und relativ gesichert und es gibt irgendwie eine Art Mittelklasse, die noch gut abgesichert ist. Auch diese Menschen merken so langsam, dass sie vom Wirtschaftswachstum nicht mitprofitieren, dass ihre Jobs eher gefährdet sind und dass sich auch viele anderen sozialen Sicherungen jetzt so langsam auflösen. Und viele merken auch, dass gerade die öffentlichen Bereiche wie Bildung oder auch Gesundheit immer mehr privatisiert und auch dieser Profitlogik unterworfen worden, dass man sagen kann, dass, glaube ich, auch viele in der Gesellschaft merken, das geht eigentlich nicht und dagegen müssen wir aufstehen. Das heißt, es kann nicht sein, dass diese Leute, Erzieherinnen und Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, Krankenschwestern und so weiter, unter diesen Bedingungen arbeiten müssen. Es geht hier eigentlich um Menschen. Wir können diese Bereiche nicht der Profitlogik unterwerfen. Wir können diese Leute nicht so schlecht bezahlen. Und deswegen gibt es auch eine große Akzeptanz, wenn eben Beschäftigte in Krankenhäusern oder in Schulen und Kitas streiken. Und es gibt eben auch in letzter Zeit viel mehr Streiks. Und also die Streikbeteiligung ist in wenigen Jahren deutlich gestiegen, woran man eben auch erkennt, dass es nicht nur die Möglichkeiten wieder gibt oder die Notwendigkeit zu streiken, sondern dass auch viel mehr wieder bereit sind und dass es auch in den Gewerkschaften eine neue Art gibt, auch darüber zu sprechen, ist mein Eindruck. Und die ganzen Seminare, die es jetzt gibt, was natürlich nur wieder ein kleiner Teil ist in den Gewerkschaften, aber trotzdem Seminare, die es zum Organizing gibt, also wo man die einzelnen Gewerkschaftsmitglieder nicht nur dazu bringt, jetzt einfach Mitglieder zu bleiben oder überhaupt zu werden, sondern wie man sie wirklich aktiviert und sagt, ihr müsst euer eigenes Geschick in die Hand nehmen und wir brauchen nicht nur eine gute Streikbeteiligung, sondern eine sehr, sehr gute Streikbeteiligung. Alle müssen daran teilnehmen. Dazu haben wir die wunderbare Folge gemacht mit Jane McAlevey. Die ist leider auf Englisch, aber wenn ihr Englisch gut versteht, dann müsst ihr sie eigentlich anhören, weil sie genau das beschreibt. Wie funktioniert es, dass aus den Vereinzelten gemeinsame Kämpfe werden? Und wie kann man das nicht einfach dem Zufall überlassen oder irgendwie darauf hoffen, dass es so wird, sondern wie kann man das methodisch angehen? Und insofern fand ich das Buch wirklich inspirierend und viele andere in Deutschland auch, sodass es mehr und mehr Leute gibt, die sich ihr Buch kaufen, sich das von ihr anhören und auch umsetzen, schon streckenweise. Und auch für andere Kampagnen wie in der Mietenkampagne auch es viel, viel mehr jetzt darauf ankommt, wirksam zu sein, also wirklich etwas durchzusetzen und viele dafür zu mobilisieren, das auch zu tun. Und es gibt, glaube ich, auch da einen großen Konsens darüber, dass so etwas wie Wohnen eigentlich nicht privatisiert werden darf, dass es nicht nur wenige Unternehmen geben darf, die darüber bestimmen, wie teuer jetzt der Mietpreis ist, sondern dass es ein Menschenrecht ist, zu wohnen und einen sicheren Unterschlupf zu haben. Und dass wir auch also dafür kollektiv kämpfen müssen. Das ist vielleicht nicht im engeren Sinn jetzt sozusagen das, was Klassenpolitik vielleicht früher mal auch ausgemacht hat oder was man sich vielleicht vorstellt, was Klassenpolitik nur sein würde, weil man es sehr auf den Arbeitsplatz beschränkt sieht. Aber Klassenpolitik in diesem Sinne ist natürlich auch jetzt viel weiter gedacht, weil wir den Sozialstaat einfach in allen Hinsichten verteidigen oder auch neu umbauen müssen. Und insofern ist der Arbeitsplatz und die Kämpfe dort auf jeden Fall immer noch der zentrale Ort, aber er streckt sich auch weiter auf die eigenen Wohngegenden, auf die Stadt, auf das Viertel und auf alles, was dazugehört. Also wenn wir gemeinsam mit denjenigen, die zum Beispiel in der Kita arbeiten, auch in unserem Sinne und im Sinne unserer Kinder für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, dann ist das eben auch Klassenpolitik in diesem Sinne. Und das hört sich dann vielleicht radikaler an, als es ist, aber es ist tatsächlich etwas, dass man diesen neoliberalen Konsens aufbricht vor Ort und dass man eben nicht mehr einfach akzeptiert, dass die Dinge so sind, wie sie sind und das in Frage stellt. Genau. Das zu dem Allgemeinen. Jetzt komme ich in so ein riesig langes Gerede, so eine super lange Vorlesung. Ich wollte noch einmal gegen Ende, jetzt wo wir schon so ein bisschen über die Organisierung gesprochen haben, noch vielleicht zur Verdeutlichung oder zu dem, um es klarer zu machen, da noch mal so zwei Ebenen einführen und auch so ein paar Begriffe aus der marxistischen Theorie, die immer noch ganz brauchbar sind, um diese beiden Ebenen zu verstehen. Weil nämlich das eine, dieser Grundkonflikt zwischen den Klassen, ist das, was auf der objektiven Ebene passiert, kann man sagen. Also das, was objektiv gegeben ist, auch wenn wir es vielleicht in unserem Alltag eben, wie gesagt, nicht so sehen, weil sehr viel davon verschleiert wird durch die Sprache oder verschleiert wird durch irgendwie bestimmte Bilder, die wir dazu im Kopf haben. Wie schön das alles bei der Arbeit ist, was es ja auch zum Teil ist. Arbeit ist ja nicht einfach so schlecht. Also das ist die objektive Seite und diese subjektive Seite, habe ich ja auch schon angerissen, ist eben auf einer anderen Ebene. Und es gibt immer wieder verschiedene historische Ausformungen dieser subjektiven Seite. Das heißt also, nur weil dieser Klassenkonflikt die ganze Zeit durchgängig besteht, heißt das eben nicht, dass es jetzt ständig irgendwie zur Revolution kommen könnte oder sowas. Sondern im Gegenteil, es gibt eigentlich, das hatte ich ja schon angedeutet, so befriedete Phasen, wo dieser Widerspruch aus Kapital und Arbeit mehr oder weniger einen Kompromiss gefunden hat, wo es eben starke Gewerkschaften gibt, wo Rechte erkämpft werden und so weiter. Und dann gibt es Phasen, wie jetzt eben die letzten 40 Jahre, wo viel davon aufgelöst wurde und wo der subjektive Faktor, also das, was man sagen kann, wo das Klassenbewusstsein sehr, sehr gering war. Also das Bewusstsein über die eigene Macht eben sehr, sehr gering war. Und man darf eigentlich nie, das passiert aber in der Linken ziemlich häufig, ständig die Revolution ausrufen und sagen, ja, jetzt muss ja einfach nur noch das Klassenbewusstsein kommen. Also der Klassenkonflikt ist ja da und man ist die ganze Zeit sehr, sehr radikal in seinen Gedanken. Aber es passiert in Wahrheit eigentlich nichts, weil man gar nicht richtig analysiert, was passiert auf dieser subjektiven Seite, was passiert subjekttheoretisch mit den Einzelnen und was bringt sie dazu, eben nicht mitzumachen? Und das habe ich ja auch schon angedeutet, dass es rationale und psychologische Gründe gibt, zu sagen, das mache ich nicht. Und weil wir eben auch gemeinsam so einen gesellschaftlichen Konsens haben, ob es okay ist zu streiken oder eben nicht. Und dass stark gewerkschaftsfeindliche Politik da eine Rolle spielt. Also dass für den subjektiven Faktor waren die letzten 40 Jahre eben überhaupt nicht gut. Und ich glaube, dass es diesen Wandel gibt und dass jetzt also das Subjektive und das Objektive so ein bisschen wieder näher zusammenkommen, sage ich mal, ist etwas, was wir definitiv ausnutzen müssen. Also man weiß einfach auch nie, wie lang solche Phasen sind oder wann sich so ein Fenster öffnet und man muss es immer wieder aktiv angehen. Und also auch jede Möglichkeit, wenn ihr in Gewerkschaften seid oder in Nachbarläden euch engagiert oder Bücher schreibt oder was auch immer, es gibt ja verschiedene Praxen, die man da machen kann, dieser subjektive Faktor stellt sich nicht einfach von allein ein. Und es gibt gerade im deutschen Diskurs wirklich ganz, ganz viele Empiriestudien darüber, wie sich die Klasse aufteilt und nach welchen Geschlechtern sie sich aufteilt und in welchen Sektoren sie sich aufteilt und welche Milieus und so weiter. Und das ist alles sehr, sehr hilfreich. Also das ist von der Wissenschaft gut geleistete empirische Arbeit, um zu verstehen, wie ticken eigentlich die Menschen. Da gibt es von der Böckler-Stiftung, aber auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also die Stiftungen machen tolle Studien, Klassenstudien, Milieustudien darüber, was eigentlich die Ansichten von Arbeit dann sind. Und da kommen dann so manchmal deprimierende Aussagen, die sind eigentlich sehr konservativ, die wollen eigentlich gar nicht so viel verändern oder die sind sehr migrationsfreundlich und so weiter. Und dann gibt es schnell so einen Diskurs darüber, wie konservativ sind eigentlich die arbeitenden Menschen bei uns und wollen sie nicht eigentlich einen harten Kurs zum Beispiel der SPD haben? Und das ist dann natürlich immer wieder so ein Problem, wenn sich diese Klassendebatte einfach auf den Ist-Zustand und auf diese Empirie beschränkt und immer wieder nur quasi das wiedergibt, was die Leute in Statistiken oder in Befragungen einfach sagen. Also das ist ideologiekritisch gesprochen natürlich problematisch, weil man im Prinzip nur das wiederholt, was sowieso schon abgefragt wurde und von dem man weiß, dass es gesagt wird. Also das kann sehr erhellend sein, damit man sich keine Illusionen macht. Einerseits, damit man nicht denkt, die Arbeiterklasse springt jetzt sofort hier raus und brennt alles ab und wir haben eine neue Gesellschaftsordnung. Das wird nicht passieren. Deswegen sind solche Befragungen auch wieder sinnvoll. Gleichzeitig, wenn man sich eben nur darauf beruft und sagt, das sind jetzt die Tatsachen, so ist es, und nicht weiter darüber nachdenkt, wie könnten wir es eigentlich verändern, wie könnten wir eigentlich viele Leute, die arbeiten gehen und die über ihr eigenes persönliches Interesse hinaus progressive Politik gut gebrauchen könnten, weil es dann uns allen besser geht, wenn wir alle verstehen, dass es, wenn wir kollektiv handeln, auch uns allen und uns Einzelnen besser gehen wird. Wie können wir diesen Prozess in Gang setzen? Das ist etwas, was wir immer wieder neu überlegen müssen und wo wir immer wieder auch entgegen dieser Milieustudien, die dann so festgesetzte Markierungen und Grenzziehungen machen, wie kann man diese Spaltung eigentlich überwinden? Und ich glaube, dafür ist es immer wieder wichtig, neben den ganzen Fakten zu sehen, dass wir uns nicht spalten lassen sollten in alt und jung, in Generationenkonflikte, wie es jetzt ganz oft angedeutet wird. Gerade bei der Klimadebatte auch. Hier, da sind die Ökobauern und da sind doch die aus der Kohleregion und so. Die haben unterschiedliche Interessen, das geht doch nicht zusammen. Hier in den Gewerkschaften, die haben noch Interessen an Jobs und an Auto bauen, das geht doch nicht zusammen mit einer grünen Wende oder so. Also, dass man ganz, ganz oft einzelne Gruppen und Interessen gegeneinander ausspielt, dass man sagt, hier, das sind doch die Migranten, das sind die Deutschen, jung und alt, Frauen und Männer und so weiter. Es gibt tausende Möglichkeiten, die Arbeiterinnenklasse zu spalten und das passiert ja auch ständig. Und was wir machen müssen, um eben nicht diesem zu verfallen und zu sagen, na, wir müssen uns auf unsere eigene Stärke beruhen und wir können uns an dieser Stelle nicht spalten und teilen lassen, sondern wir müssen, und dafür hilft dieser Klassenbegriff dann doch wieder, finde ich, als Orientierung, um zu sagen, wir sind nicht ein Block, natürlich gibt es Unterschiede bei uns. Es gibt natürlich große Heterogenität und wir müssen auch mit diesen Differenzen und mit den Unterschieden leben lernen. Das ist gar keine Frage. Wir müssen sie auch gar nicht irgendwie wegwischen. Es gibt nicht diesen einen Block von Klasse. Der ist nicht homogen, der ist auch nicht weiß oder männlich oder Industrie, sondern der ist ganz unterschiedlich, das ist klar. Aber trotzdem geht es darum, gemeinsam Wege zu finden, tatsächlich politische Macht zu erlangen. Und das ist etwas, was Steve und ich ja auch schon in vielen, vielen Sendungen beschworen haben, kann man es ja schon fast sagen. Und was eben immer wieder an allen Ecken und Enden, glaube ich, gesagt werden muss, weil es tatsächlich auch überall immer wieder diese Versuche von Spaltung gibt. Und auch wenn sich Klasse, und damit höre ich jetzt auch gleich meine lange Einführungsvorlesung zum Klassenbegriff auf, auch wenn sich das eben sehr wie ein großer schwarzer Block ist vielleicht nicht das richtige Bild, aber wie ein großer Block anhört und wie ein sehr veralteter Begriff, mit dem wir nichts mehr anfangen können, ist es als analytischer Begriff, finde ich, immer noch sinnvoll. Und selbst als politischer Begriff glaube ich, dass wir, wenn wir Klassenpolitik sagen, auch da immer wieder sagen, es geht hier um diesen Grundkonflikt. Es geht um allgemeine Interessen. Es geht um die große Mehrheit der Bevölkerung, die zu dieser Klasse dazugehört. Und wir machen Politik für diese vielen. Auch das politisch zu benutzen, halte ich strategisch mehr und mehr wieder für klug. Wie gesagt, das ging jetzt sehr lang nicht. Mittlerweile geht es wieder, das auch zu sagen, und es gibt auch einen gewissen Widerhall bei vielen Menschen, die sich auch danach sehen, die sich nicht nur nach sozialer Gerechtigkeit sehen, sondern die auch sagen, genau das, was wir in Krisen erleben, dass wir alle darunter leiden und ganz, ganz wenige aber trotzdem immer noch Profit machen, das sehen ja viele Menschen, das verstehen viele Menschen sofort, dafür muss man eben nicht das Kapital gelesen haben. Aber es hilft trotzdem immer wieder, diese Funktionsweisen und die guten Gründe zu lesen. Und damit höre ich jetzt wirklich auf. Und das in so einer Klarheit, wie ich sie jetzt wahrscheinlich in dieser halben Stunde überhaupt nicht richtig rübergebracht habe. Aber wie, wenn ihr Vivek Chipper lest, euch das sofort alles klar ist. Insofern kann ich euch tatsächlich nur empfehlen, diese oder meinetwegen auch andere, aber jetzt muss ich natürlich sagen, diese Bücher zu lesen. Und sagt doch einfach mal gerne, ob ihr Interesse hättet an so einer Serie, dann würden wir vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten mal mit verschiedenen Gästen so einzelne Aspekte über Klassenbewusstsein und Organisierung eben und über die einzelnen kleinen Fallstricke dieser Klassendiskussion sprechen. Ich fände das ganz cool, aber ich mache das ja auch, wie gesagt, ansonsten immer in meinem Leben. Und wenn ihr das auch gern hören würdet, dann sagt gern Bescheid und ich hoffe, ich kann dann auch demnächst mal wieder mit Steve darüber sprechen. Steve, beim nächsten Mal wieder mit dir, dann kannst du dich auch wieder über irgendwas aufregen. Es geht über den Klassenhass zum Beispiel. Man könnte eine eigene Sendung über Klassenhass machen und Klassenpolitik von oben. Das ist, ich glaube, darüber kann man auch ewig sprechen. Okay, ist auch Stoff für eine der nächsten Folgen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat und wenn euch halb10.fm sowieso gefällt, dann würde es uns sehr helfen, wenn ihr nicht nur die Beiträge teilt oder liked oder euren Freundinnen und Freunden davon erzählt, sondern wenn ihr auch unter halb10.fm/spenden uns ein bisschen Geld da lasst, wenn ihr könnt, dann können wir regelmäßiger und besser produzieren, dann können also alle, die hier dran beteiligt sind, tatsächlich auch ein bisschen leichter ihre Zeit dafür hergeben. Das hilft uns sehr. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.